Ich lese den Predigtext aus Hebräer 4, die Verse 11 bis 16. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall zu kommen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Gottes Wort aus Hebräer 4.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen nach diesem ersten Teil unseres Gottesdienstes, der so berührend war, zumindest für mich, und tröstlich. Ich bin ein Mitleiter dieser Gemeinde und nicht mehr der Jüngste, deshalb darf ich auch ab und zu aus dem Nähkästchen plaudern. Seit vielen Jahren bereiten wir unsere Predigtserien mit viel Liebe zum Detail vor. Und wir, die wir dann verkündigen, kriegen dann Anweisungen, was muss unbedingt transportiert werden, was muss bei denen, die zusehen oder die zuhören, an Inhalt ankommen. Unsere Predigtserie heißt Sanft und demütig, das Herz unseres Gottes. Und für diese Predigtserie stand Folgendes da. Die Reihe möchte einfache Wahrheiten so klar, liebevoll und eindringlich in unser Herzen sprechen. So viele Christen glauben zwar, dass Gott sie liebt, er liebte sie, als Jesus für sie starb, aber sie glauben nicht wirklich, dass Gott sie mag. Der Dienst von Jesus ist so vielfältiger und seine Emotionen für uns so facettenreicher, als wir es überhaupt fassen können. Diese Predigtreihe fokussiert sich daher weniger auf die Taten von Jesus als die Motivation und die Beweggründe dahinter. Kurz gesagt, auf sein Herz. Ich bin begeistert. Das Ziel ist ein Prozess der Veränderung unseres Herzens, indem wir das Herz Jesu ansehen. Bist du in diesem Prozess? Und das ist auch für unsere Gemeinde so wichtig, dass auch das Herz und der Herzschlag unserer Gemeinde immer mehr in den Herzschlag Jesu verändert werden. Sie kommt mit dem Erkennen der Liebe, der Sanftmut, der Demut Gottes. Das ist interessant. Paulus wusste das. Er hat schon in Epheser 3, Vers 19 geschrieben, deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Und jetzt kommt es, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Ich bete darum, sagt Paulus, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und heute geht es um das Einfühlungsvermögen Jesu. Die Frage ist, kann Jesus uns verstehen? Kann er sich in uns hineinfühlen? Wer hat sich nicht schon aus tiefstem Herzen danach gesehnt, verstanden zu werden? Dass der andere sich wirklich in uns hineinfühlt. Hand hoch. Na, so viele Hände sind es noch gar nicht hochge. Ich denke, das ist wegen den Masken. Das ist gar nicht so einfach mit Maske. Aber ich glaube, jeder von uns hat eine tiefe Sehnsucht, dass er verstanden wird, ohne dass er zu viele Worte macht. Der versteht mich. Ich muss nicht alles erklären. Einfühlungsvermögen, Sehnsucht. Sehnsucht, dass Seelen sich berühren, ohne viele Worte. Hat der Herr Jesus Menschen verstanden? Konnte er sie überhaupt als Gottmensch verstehen, als er mit seinen Sandalen über diese Schuld- und blutbefleckte Erde ging? Eine filmreiche Szene aus dem Leben Jesu. Wir hatten das im allerersten Lied, diese Szene. Der Herr Jesus lehrt im Tempel und nichts hat ihm mehr Energie geliefert, als Menschen Gottes Wort auszulegen. Und während er das Volk lehrt im Tempel, hört man laute Rufe. Es ist eine Menschenmenge, die ist aufgebracht. Es sind Schrei vor Wut, aber es ist auch der Schrei einer Frau voller Angst. Sie war erschrocken. Sie war verstört. Ihre Knie bluteten, ihr Kleid war zerrissen. Sie wurde durch die staubigen Straßen Jerusalems geschleift und es gab keinen Ausweg für sie. Sie war umgeben von einer undurchdringlichen Mauer von Hass und Wut. Von Männern, die ihre aufgestaute Wildheit gerade noch zurückhalten konnten. Und das Leben dieser Frau schien dem Ende zu gehen. Es war ein schmerzerfülltes, ein schweres Leben. Und ein Teil in ihr sehnte sich nach dem Tod und ein anderer nach Leben. Sie war einsam, sie war ihr Leben lang einsam, obwohl sie mit vielen Männern intim war. Und jetzt war sie an einem Punkt, wo Männer sie vor Jesus schleifen. Es wurde plötzlich leise um sie. Der Herr Jesus hat seinen Platz, sein Katheder, er saß ja da, wie ein Rabbi saß, hat er verlassen und ist dieser Menschenmenge entgegengegangen. Und dann wird es plötzlich still. Diese Horde Männer bringen die Frau zu Jesus und sagen, sie wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Rabbi, also übersetzt zu Deutsch Professor, Professor der Theologie, was sagst du dazu? Sie hat das Gespräch nicht mehr mitbekommen. Sie war wie ein gehetztes, wildes Tier, voller Angst. Und dann wird es vollkommen ruhig. Der Herr Jesus hatte mit einem Finger in den Sand geschrieben. Und dann hat er gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Der erste, das ist das Schwere. Bei einem Mob zählt immer, wer handelt zuerst. Und dann wagt sie es, die Augen aufzumachen und sie sieht seine Sandalen. Er strahlt Ruhe aus und Reinheit. Und dann guckt sie in seine Augen. Sie ist verblüfft von dem, was sie in seinen Augen an Sanftmut und Liebe sieht. Sie hat noch nie in so ein Gesicht gesehen. Und dann sieht sie in seine Augen. Seine Augen gucken sehr tief. Seine Augen sehen sie, diese Frau, jetzt in ihrer Not. Aber die Augen sehen auch ihre Geschichte, ihr Leben der Einsamkeit, der Scham, der Schuld. Ja, sie war wirklich einsam. Sie sehen tief und dann hört sie die Stimme, eine sanfte Stimme. Frau, wo sind die Ankläger? Hat niemand dich verurteilt? Und sie durchbricht die Stille, sind ihre ersten Worte seit langer Zeit. Kein einziger Adonai. Niemand, Herr. Und dann sagt der Herr Jesus auch, ich verurteile dich nicht. Beginne ein neues Leben. Sündige hinfort nicht mehr. Und dann fließen Tränen über ihre Wangen, Tränen der Dankbarkeit, des Heils. Sie hat ein neues Leben begonnen. Ein Prozess der Veränderung wurde in ihrem Leben angestoßen durch die Sanftmut und Liebe Jesu. So war der Herr Jesus, als er auf dieser Erde war. Das hat er so gern getan, Menschen vergeben. Das glauben wir. Aber glauben wir wirklich, dass der Herr Jesus heute, jetzt, noch dieses Einfühlungsvermögen hat, wenn er im Himmel ist? Was ist heute seine größte Freude? Was für ein Bild hast du von Jesus, von deinem Gott? Es ist kaum etwas so bedeutsam wie das Gottesbild, das du in deinem Herzen hast. Thomas Godwin ist ein Puritaner. Die Puritaner waren die Reformatoren der angelsächsischen Welt, England und Nordamerika, 16. 17. Jahrhundert. Dieser Theologe hat ein Buch herausgegeben, 1654, das heißt Das Herz von Christus, der im Himmel ist, für Sünder, die auf der Erde sind. Das Herz Jesu, der im Himmel ist, für Sünder, die auf der Erde sind. Er schreibt, dass seine, also Jesu Freude, sein Trost, sein Glück und seine Herrlichkeit vermehrt und vergrößert werden, wenn... Wann? Ich darf dich herausfordern, dass du jetzt etwas einsetzt. Was würdest du hier einsetzen? Wann wird das Glück, der Trost, die Herrlichkeit Jesu vermehrt? Versuch es. Wenn wir seine Gebote halten, das ist richtig. Das ist wirklich richtig. Fällt dir noch etwas ein? Wenn wir Gutes tun, und anderen Menschen dienen. Das ist auch richtig. Der Beweis ist ja Hebräer 13, Vers 16. Hier ist das Zitat von Thomas Godwin. Seine Freude, sein Trost, sein Glück und seine Herrlichkeit werden vermehrt und vergrößert werden, wenn er den Seinen Gnade und Barmherzigkeit zeigt, indem er sie hier auf der Erde in all ihren Schwächen erträgt, ihnen verzeiht und sie tröstet. Das klingt schön. Ist es auch wahr? Wir haben heute den Text aus Hebräer 4. Und das Zentrale, das ist Vers 14 und 15. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns das Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Der Gedankengang ist folgender. Wir haben Jesus, der im Himmel ist, der auf dem höchsten Regentenstuhl sitzt, den es überhaupt gibt. Kein Amt im Universum ist höher, ist größer. Das ist Jesus. Erhaben, mächtig. Jetzt sind wir auf der Erde. Und wir sind in Gefahr, unser Bekenntnis zu diesem Jesus, der auf diesem hohen Thron sitzt, aufzugeben. Warum? Zunächst einmal, um welches Bekenntnis handelt es sich hier? Welches Bekenntnis ist hier gemeint? In diesem Text wird Jesus der Sohn Gottes genannt. Und es ist das erste Mal, dass er im Hebräerbrief als Sohn Gottes dargestellt wird. Eine historische Persönlichkeit, der Sohn Gottes, der auf dieser Erde war. Nicht nur irgendein netter Typ, er ist der Sohn Gottes. Das Bekenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann das Bekenntnis, Jesus ist der Kyrios, er ist der Herr. Das war das erste Bekenntnis der Urgemeinde. Jesus ist der Herr. Er ist mein Herr. Ich gehöre zu ihm. Sich zu Jesus zu bekennen, das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und in der damaligen Zeit haben die Christen es praktiziert, obwohl es damals schon, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, etwa 68 nach Christus aus Italien, gefährlich war. Es gab schon Christenverfolgung damals. Petrus war schon gekreuzigt worden in Rom damals. Und der Schreiber des Hebräerbriefes macht deutlich, dass wir alle in Gefahr sind, dieses Bekenntnis aufzugeben, dass wir uns nicht mehr zu ihm bekennen, möchte uns alle herausfordern, bekennst du dich zu ihm? Vielleicht auch in Krisen, auch wenn die Zeit schwieriger wird. Die Gefahr war, dieses Bekenntnis aufzugeben. Und die Frage ist, warum? Also zum einen die Not und die Verfolgung. Das ist eine Sache, die uns die Menschen zusetzen kann. Das zweite ist aber Müdigkeit und auch Versagen im eigenen Leben. Sünde und Schuld in unserem Leben bringt immer die potenzielle Gefahr mit sich, dass wir nicht mehr sagen, ich gehöre zu Jesus. Denn plötzlich ist die Frage da, was du? Du willst zu Jesus gehören, guck dich doch mal an. Kennt ihr diese Frage aus eurem Leben? Für noch nicht Christen, für Menschen, die hier sind oder mithören und dieses Bekenntnis noch nicht sagen können, Jesus ist mein Herr, möchten wir deutlich sagen, Christen sind schwache Menschen. Wir sind Menschen wie alle anderen. Und wir wissen um Not, um Schwachheit, um Sünde. Und wir verlieren oft in diesen Versuchungen. Kennst du die Werbung von Yellow Strom? Kennt ihr sie? Verrückt. Also nicht der Strom, die Werbung ist verrückt, aber sehr, sehr wirksam. Yellow Strom, gelber Strom. Wenn Strom gelb wäre und fluoreszieren würde und wenn wir uns dann umgucken würden hier, dann würde eine Menge gelb hier sein. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn Sünde fluoreszierend gelb wäre, und ich übertreibe nicht, dann hätte alles in meinem Leben einen Gelbton. Wirklich alles. Jede Diskussion, jedes Schweigen, alle Handlungen, alle Worte. Ein Gelbton, weil wir auf dieser Erde sind. Weil wir Menschen sind, aus Fleisch und Blut. Und obwohl wir Gottes Geist in uns haben und ein Teil von uns völlig neu ist, das ist die Ressource, die wir haben, gibt es diesen Gelbton in meinem und in deinem Leben. Und das setzt uns zu. Und wer jemals von der eigenen Sünde und Schwachheit irgendwie aufgeschreckt wurde, der hat nur drei Möglichkeiten. Das erste, man muss das nicht so ernst nehmen. In unserem Fall, dieser Gelbton, kein Problem. Mach einfach weiter. Gott ist gnädiger, ist liebevoll. So genau muss man das nicht nehmen. Aber seht, Hebräer 4, Vers 12, das ist der größte Zusammenhang unseres Textes, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchdringt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Dieses Wort will uns aufwecken. Stell dich mit dem, was du bist, wer du bist, was du hast und nicht hast, in das Licht Gottes. Geh tief, wenn es um deine Motive, um deine Absicht, um deine tiefsten Lebensziele geht. Dieses Wort ist für mich, es ist für dich. Und es ist für die, die noch keine klare Sache mit Jesus gemacht haben, die einmal da sind und einmal nicht da. Und ich meine hier gar nicht diesen Raum, sondern einmal ein Stück sich auf die Seite Jesus schlagen und dann wieder nicht. Die noch nicht dieses Bekenntnis ablegen können, vielleicht auch in der Taufe noch nicht getan haben. Er ist mein Herr. Wir müssen einmal vor ihm Rechenschaft ablegen für alles, was wir getan haben. Es wird ein Gericht geben. Und es gibt den Ausgang, bei Jesus zu sein für alle Ewigkeit oder für ewig verloren zu sein. Das ist auch mit in diesem Text, in diesem größeren Zusammenhang, weil vor ihm absolut nichts verborgen ist. Dieser Text fordert zu einer vollen Lebensübergabe heraus, ihr Lieben. Uns, die Älteren, die Jugendlichen unter uns, dass wir für Jesus leben, voll und ganz. Nehmen wir es doch genau. Also bitte nicht sagen, der Gelbton in meinem Leben, den stört doch keinen Gott schon gar nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir mehr kämpfen, dass wir uns mehr abmühen, aber irgendwann daran zerbrechen oder müde werden. Vielleicht kämpfst du noch, irgendwann kommt der Moment, wo du müde bist. Und dann bist du nahe daran, dieses Bekenntnis, ich gehöre zu Jesus, aufzugeben. Dann, wenn Beziehungen schiefgehen, Menschen, die wir lieben, sich von uns trennen, wenn sich dieses Gefühl breit macht, wir reichen nicht aus, ungenügend, wenn sich der Abgrund unseres eigenen Herzens vor uns auftut, ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben kennst, dann sind wir in der Gefahr, das Handtuch zu schmeißen. Oder wenn wir täglichen Versuchungen ausgesetzt sind, die uns zusetzen, dann sind wir in der Gefahr zu sagen, es ist egal. Die dritte Möglichkeit, das ist der dritte Weg, das ist der Weg des Evangeliums. Und dann sagen wir hinweg, wirklich hinweg mit allem Relativismus, ist nicht so wichtig, das Wort Gottes muss nicht ernst genommen werden. Aber auch hinweg mit diesem eigenen Strampeln und Kämpfen, mit dieser Religiosität, hin zu Jesus. Das ist der Weg. Vers 14. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Aus der Erschöpfung heraus den Schritt zu ihm machen. Die Botschaft ist die, Jesus kann sich in dich und in mich hineinfühlen. Er fühlt sich in unsere Schwachheiten hinein. Wir haben zwei griechische Worte, die jeder versteht. Sympathie und Asthenie. Sympathie, das Wort kennen wir von zusammen, Symphonie, zusammen klingen, Sympatheo, zusammen fühlen, zusammen leiden. Und Asthenia, das ist die Schwachheit, die Erschöpfung, die Kraftlosigkeit, die Krankheit. Er kann mit unserer Asthenie, mit unserer Schwachheit mitfühlen. Sie ist ihm sogar sympathisch, wenn er mich versteht. Weil seine größte Freude darin besteht, uns zu helfen, uns aufzurichten, uns zu ermutigen, uns zu trösten, uns zu vergeben. Glauben wir das? Wenn wir in Not sind, haben wir den Eindruck, dass Menschen uns nicht verstehen können. Das ist mit im Wesen des Leides und der Not. Franz Schubert hat das so zum Ausdruck gebracht, keiner, der den Schmerz des anderen und keiner, der die Freude des anderen versteht, ist da. Man glaubt immer, zueinander zu gehen, aber man geht immer nur nebeneinander. Aber unser Text sagt, dass der Herr Jesus es wirklich kann. Wir wollen einen kurzen Blick auf den Hohepriester richten, einen kurzen. Das kommt nochmal in unserer Serie ausführlicher. Hebräer 5, Vers 1. Denn jeder menschliche Hohepriester wird für seine Mitmenschen eingesetzt. Er hat die Aufgabe vor Gott, für sie einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Der jüdische Kultus hat etwas sehr Schönes an sich. Da ist der Israeli mit dem Schaf gekommen zum Tempel. Und der Priester oder der Hohepriester hat geopfert. Er hat nicht gefragt, was ist die Sünde, die dahinter steckt. Er hat das Tier genommen und hat es geopfert. Ein Hinweis, ein Sinnbild auf das, was einmal Jesus tun würde, was er getan hat dann letztendlich, als er am Kreuz für uns starb. Hat für unsere Schuld sein Leben geopfert. Bis ins Jahr 70 nach Christus wurde in Jerusalem im Tempel geopfert. Dann wurde der Tempel zerstört. Jesus hat geopfert und er kann uns vergeben, wieder und wieder. Ich habe mich auch mit meinen Sünden herumgeschlagen. Als Jugendlicher hat mich deshalb das Folgende sehr angesprochen und ich denke, ich werde es mein Leben lang nicht vergessen. Als Beispiel, da kommt ein Christ zu dem Herrn Jesus, zu seinem Vater im Himmel, zu seinem Gott und sagt, mein Vater, kannst du mir wieder vergeben? Es ist das x-te Mal, dass ich in die gleiche und gleiche Sünde reingetapst bin. Kannst du mir wieder vergeben? Und dann hört er vom Himmel her die Frage, wieder? Wie meinst du das? Und damit will dieses Beispiel sagen, der Vater im Himmel, der notiert sich deine Sünden nicht auf. Im Gegenteil, er vergibt sie. Und wenn du wiederkommst, dann sagt er nicht schon wieder, schon wieder. Und er kann sich in uns hineinversetzen. Er ist der Mittler. Der Mittler zwischen Gott und Menschen. Und er versteht uns. Wir brauchen keinen anderen Mittler. Mittler werden in dieser Welt eingesetzt, weil man den Eindruck hat, der andere versteht mich nicht. Ich brauche jemanden, der neutral ist und mich auch vollkommen versteht. Jesus ist der Mittler. Bei aller Wertschätzung, wir brauchen Maria nicht, wir brauchen die Heiligen nicht. Wir brauchen niemanden. Kommen wir zu ihm. Er hat den Himmel durchschritten und er ist jetzt auf dem Thron Gottes. Und obwohl er ohne Sünde geblieben ist, versteht er uns und vergibt uns. Leider nehmen wir sogar dieses Wort ohne Sünde wie einen Zeigefinger. Das ist nicht okay. Nehmen wir es als Gnade. Er guckt nicht von oben herab und sagt, also ich war auch in der Versuchung, Freunde. Wieso versagt ihr? Sondern er versteht uns. Er hat keine Distanz zu uns. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass es Nähe, wirkliche Nähe zu ihm gibt. Johannes 14, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Wenn jemand mich liebt, hören wir das, wenn jemand mich liebt, wird er sich an meinem Wort ausrichten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Ein Christ hat immer Wohngemeinschaft mit dem dreieinigen Gott durch den Geist Gottes. Trotz Corona, keine Einschränkung, keine Distanz. Denk daran, wenn du darunter leidest, dass du zu Menschen Distanz halten musst. Er ist Gottmensch, seine Hände wurden durchbohrt, auch als Auferstandener hat er die Nägelmale. Er versteht uns. Er hat sein Menschsein nicht abgelegt. Er ist der auferstandene, verherrlichte Mensch Gott. Das kann so ein Trost sein. Er mag uns wirklich. Ich schließe mit einem Wort aus dem Propheten Zephania, Kapitel 3, Vers 17, das ich uns einprägen darf. Hingucken und bitte vergiss es nicht wieder. Es trifft auf dich zu, du darfst es für dich nehmen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der dich rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Kannst du dir das vorstellen? Wenn er dich ansieht, freut er sich über dich. Er schweigt in seiner Liebe. Größter Ausdruck des Staunens und der Liebe ist Schweigen. Er jauchzt über dich mit Jubel. Ich wünsche, dass auch wir betroffen sind von seiner Schönheit, von seiner Sanftmut, von seiner Liebe. Und das nächste Lied führt uns gerade dahin, in diese Stille. Du darfst wissen, Zephania 3 trifft auf dich zu, wenn du eine Entscheidung für ihn getroffen hast, wenn du ihm gehörst. Er freut sich. Er schweigt vor Liebe. Versuch es auch. Amen.